Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge We Talk Security. Mein Name ist Christian Lug und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast hier. Der war schon mal in einer vorherigen Sendung da, Carsten Bartels. Hallo Carsten.
Hallo Christian.
Was gibt es über Carsten zu sagen? Hörer unseres Podcasts werden es schon wissen. Er ist Rechtsanwalt und Partner bei HK2 Rechtsanwälte hier in Berlin-Mitte. Da sind wir auch heute zur Aufnahme. Er ist Geschäftsführer der HK2 Contection GmbH, hat einen Master in Rechtsinformatik, ein Lehrauftrag an der LMU zum Thema IT-Sicherheitsrecht. Zudem ist er zertifizierter Datenschutzbeauftragter, ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im Deutschen Anwaltsverein und stellvertretender Vorstandsvorsitzender im Bundesverband für IT-Sicherheit, dem Teletrust. Ja, worüber reden wir heute? Unser Thema wird sein Recht und Sicherheit im digitalen Zeitalter. Das ist kein Hexenwerk, sondern Handwerk. Und man braucht es nicht sagen, aus unserer digitalisierten Welt ist IT-Infrastruktur, auch IT-Sicherheit gar nicht mehr wegzudenken. Und auch ein Geschäftsbetrieb ist damit eigentlich heutzutage nicht mehr möglich. Das sieht man auch immer wieder, wenn man in die Medien schaut, gibt es Cyberangriffe, bleiben ganze Verwaltungen liegen und man kann dann nicht mal eben auf Papierarbeit umschalten. Das funktioniert heutzutage einfach nicht mehr. Aber unser Thema ist, wie schaffe ich eine resiliente IT-Infrastruktur? Worauf muss ich achten als Unternehmen und natürlich, welche rechtlichen Dinge gibt es zu bedenken? Dann fange ich jetzt mal mit der Frage an. Kürzlich gab es ja im Zuge des Rückzugs des für Digitalisierung zuständigen Kommissar Thierry Breton ein Statement, was ich gelesen habe, wo gesagt wurde, ja, die EU hätte eine beispiellose Regulierungsflut entfacht und der digitalen Wirtschaft in Europa ein enges Korsett angelegt. Siehst du das genauso, Carsten, oder hat man vielleicht vielmehr auf der EU-Ebene gewisse Realitäten anerkannt, hat gesagt, gut, das ist der Status quo, hier müssen wir nachziehen und diese Sachen in Richtlinien und Verordnungen gegossen?
Ja, Christian, sicherlich haben wir die Herausforderung, dass durch die EU stetig der Regulierungsgrad steigt, auch gerade dann, wenn es um Digitalisierung geht. Ich versuche das mal abzuschichten. Aus meiner Perspektive haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wenn wir zum Beispiel auf die DSGVO schauen und die IT-Sicherheitsthematik, dann sehen wir, dass seit 2018 aufgrund der Regulierung die IT-Sicherheit in den Mitgliedstaaten steigt. Da ist die Kausalität meines Erachtens relativ klar erkennbar. Große Teile der DSGVO im sonstigen Bereich sind vielleicht nicht besonders vorteilhaft oder jedenfalls noch deutlich optimierungsfähig. Wir sehen aber jetzt, dass wir natürlich noch eine große Menge an weiteren Gesetzen und Richtlinien, sprich Verordnungen und Richtlinien, hinzubekommen. Und da spielt die IT-Sicherheit natürlich eine ganz große Rolle. In dem Bereich der IT-Sicherheit würde ich sagen, ist es gut, dass wir die Regulierung bekommen. Sie ist nahezu überfällig. Und basiert ja auch ein bisschen darauf, dass die Unternehmen großenteils die IT-Sicherheitsmaßnahmen freiwillig in der Vergangenheit noch nicht in dem Maße umgesetzt haben, wie das vielleicht sinnvoll gewesen wäre.
Ja, kann man denn auch von Seiten der Unternehmen von einer Unkenntnis der Rechtslage sprechen und in diesem Zuge auch von einer Unkenntnis der Gestaltungsspielräume?
Pauschal vielleicht nicht. Ich hatte eben kurz schon den Schwenk zur DSGVO gemacht. Ich glaube, dass die Unternehmen inzwischen mit den Anforderungen, die zum Beispiel der technische Datenschutz mit sich bringt, ziemlich gut umgehen können und da die Rechtslage auch einigermaßen valide einschätzen können. Für viele andere Bereiche gilt das aber nicht. Da würde ich dir recht geben, wenn das so ein bisschen die Intention der Frage ist. Beispiele. Wir haben seit Jahren ein sogenanntes Geschäftsgeheimnisschutzgesetz. Da geht es auch um technische und organisatorische Maßnahmen. Da würde ich behaupten, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, dass es so ein Gesetz gibt, was es für ein Tool sozusagen darstellt im Baukasten der rechtlichen Möglichkeiten. Ich würde auch davon ausgehen, dass viele Unternehmen noch nicht wissen, was auf sie zukommt in Bezug auf die Umsetzung der sogenannten NIS-2-Richtlinie, also der europäischen Richtlinie zur Stärkung der Cybersicherheit, und auch nicht genau wissen, was das deutsche Umsetzungsgesetz, Klammer auf, das gibt es ja noch nicht, final, Klammer zu, enthalten wird und ob sie davon unmittelbar betroffen sind, ob sie davon mittelbar betroffen sein werden. Da gibt es noch eine große Unkenntnis und das lässt sich noch besser erkennen bei den Gesetzen, die uns demnächst ereilen, die aber noch ein bisschen weiterer Zukunft liegen, zum Beispiel der Cyber Resilience Act, wird die IT-Landschaft massiv verändern, wird Geschäftsmodelle betreffen, wird Produkte und Bepreisungen betreffen und beeinflussen. Letztes Beispiel, die KI-Verordnung bringt auch massive Änderungen mit sich, was den Anforderungen angeht im Hinblick auf IT-Sicherheit. Und da müssen wir alle davon ausgehen, dass die Unternehmen da nur bedingt den Überblick schon drüber haben, denn die KI-Verordnung umfasst alleine 460 DIN A4 Seiten plus Anlagen, Haufen Definitionen etc. und ist ein wirklich, wirklich dickes Brett.
Was meinst du, ist man dazu sehr verhaftet in seine bestehenden Muster und will diese kommenden Realitäten, auch was mit den Gesetzen kommt, nicht anerkennen? Also zum Beispiel wachsende Cyberbedrohung oder?
Eine gute Frage. Ich versuche es mal auf mehreren Ebenen für mich so ein bisschen abzuschichten. Zum einen glaube ich, dass viele Unternehmen, die Bedrohungen durch Cyberangriffe oder Bedrohungen, die zum Beispiel die Verfügbarkeit betreffen, nur bedingt gut objektiv kennen. Wenn man sich mal den Jahresbericht anguckt des BSI für 2023, bekommt man da einen sehr eindrücklich, quasi objektiven Überblick über die tatsächliche Bedrohungslage in Deutschland und die tatsächlichen Schadenssummen, um die es da geht. Es sind ja aber Milliarden, die da jedes Jahr an Schäden entstehen, allein durch die Ransomware-Angriffe. Ob das wirklich in den Unternehmen auf den jeweiligen Geschäftsleitungsebenen in dieser Art und Weise bekannt ist, wage ich zu bezweifeln. Natürlich gibt es aber Unternehmen, die das kennen und auch entsprechend reagieren und auch die IT-Sicherheitsbudgets anpassen. Aber das ist vielleicht ein guter Stichpunkt, denn die Budgets für IT-Sicherheit anteilig vom Gesamt-IT-Budgets sind in der Regel in Deutschland noch signifikant zu klein. Es gibt immer wieder Umfragen in den letzten Jahren, das ist jetzt maßgebliche aus Sicht der wirtschaftlichen Perspektive im Unternehmen, wie viel investiere ich da eigentlich? Das müsste eigentlich das Spiegelbild sein meiner Prognose, meiner Risikobewertung. Wie schlimm ist denn eigentlich die Lage und was muss ich noch tun? Und diese Umfragen, die es da alle paar Jahre wieder gibt, die kommen immer zu recht ähnlichen Ergebnissen. Da ist häufig die Rede von 7-10%, maximal 13-14% vom Gesamt-IT-Budget wird ausgegeben für die IT-Sicherheit. Und ich glaube, das ist schon eher optimistisch und eher positiv gerechnet. Es gibt die Aussage auch, dass Unternehmen verstärkt in IT-Sicherheit investieren wollen. Das BSI fordert aber schon seit Jahren idealerweise eine Quote von 20%. Und es gibt sogar noch deutlich höhere Forderungen aus anderen Verbänden zum Beispiel. Insofern wird in der Wirtschaft, werden auch vielleicht bei Behörden die Maßnahmen quasi kategorisch unterschätzt, werden die Regulierung, werden die Gesetze unterschätzt. Ich glaube, dass man da sich ein bisschen ehrlich machen muss. Die Thematik IT-Sicherheit wird selten komplett interdisziplinär betrachtet in den Unternehmen. Wenn man das täte, würde man wahrscheinlich deutlich schneller zu einem klaren Lagebild kommen, ob eigentlich die gesetzlichen Anforderungen, die es schon gibt und die sich abzeichnen, in Umsetzung befindlich sind oder nicht. Und vielleicht noch ein Punkt ganz kurz dazu. Die Komplexität der Gesetze steigt, die Komplexität auf technischer Ebene steigt natürlich und diese Komplexität auf diesen mehreren Ebenen, die findet sich noch nicht in der praktischen Umsetzung wieder. Siehe zum Beispiel bei den vertraglichen Lösungen, wenn man IT einkauft oder verkauft, Dienstleistungen, Produkte mit digitalen Anteilen, dann sind die Regelungen, die IT-Sicherheit betreffen, häufig noch viel zu verkürzt und bilden nicht das ab, was man an Komplexität da eigentlich wiederfinden müsste.
Ich weiß nicht, wie das dein Eindruck ist. Also mein Eindruck ist immer, eher große Konzerne sind im Bereich IT-Sicherheit schon verdammt gut aufgestellt. Aber gerade so der Umfeld KMU, das trifft ja auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, dass man so diese Marktentwicklung und wie das alles weitergeht, dass die sagen, warum sollte man mich angreifen? Man ist sich dem gar nicht bewusst, siehst du das genauso?
Da hast du wahrscheinlich recht, dass es diese Einschätzung häufig noch gibt. Es ist wieder keine rechtliche Fragestellung, aber das könnte darauf einzahlen, dass im Anschluss zu wenig investiert wird in IT-Sicherheit, technisch, organisatorisch, rechtlich, dass man eben nicht so richtig diese Betroffenheit zu akzeptieren bereit ist, weil man vielleicht noch glaubt, es betrifft dann eher den anderen und fälschlicherweise davon ausgeht, dass die Angreifer sich immer nur einzelne Personen, einzelne Gewerke oder besonders große Unternehmen oder besonders kritikale Leistungen oder Entitäten oder IT-Systeme angreifen und dabei übersehen eben, dass Angreifer häufig mit automatisierten Angriffen vorgehen und natürlich auch gerade Sie übrigens, Untersuchung des BSI, mittelständische Unternehmen massiv davon betroffen sind. Und übrigens die Kommunen mit ihren Betrieben ja auch. Das heißt, gerade an den Stellen, wo man es womöglich sonst nicht vermutete, ist die Gefahr relativ groß. Und ja, sie wird offenbar unterschätzt und das auf mehreren Ebenen, auf der besagten Einkaufs-Verkaufsebene genauso wie auf der rechtspolitischen Ebene. Das nur so als Randbemerkung, dass zum Beispiel ja die Länder, die Bundesländer derzeit sich größtenteils noch sehr, sehr schwer damit tun, gesetzliche Regelungen zu schaffen auf der Ebene der IT-Sicherheitsanforderungen, die den NIS-2-Anforderungen entsprechen, sondern da eben zuwarten, schauen, was der Bund macht, anstatt jetzt ein Gesetz zu schaffen, was in wenigen Tagen wirksam wird.
Genau.
Das für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist das NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz. Das ist quasi das neue nationale IT-Sicherheitsgesetz zu dieser Umsetzung der besagten NIS-2-Richtlinie. Wir hatten jetzt gerade die Plenarsitzung des Bundesrats dazu. Es gibt eine Stellungnahme zu dem aktuellen Gesetzesentwurf. Der wird jetzt hoffentlich durchgearbeitet und kritisch beäugt. Da sind einige vernünftige Vorschläge und einige weniger sinnvolle Vorschläge mit dabei. Dann muss der normale Prozess im Bundestag weitergehen, die drei Lesungen. Wie viele in dem Bereich, gehe auch ich davon aus, dass wir das Gesetz gen März 2025 bekommen und damit die Bundesrepublik Deutschland die europäische Frist reißt. Heißt übrigens nicht für die Unternehmen, dass sie es dennoch sofort umsetzen müssen. Also niemand sollte sich jetzt zurücklehnen und die Füße hochlegen. Aber es muss eben aus rechtlicher Sicht erst das eingehalten werden, was im Gesetz steht, wenn es dann auch gilt. Und es gilt eben da, das deutsche Gesetz zu beachten und nicht die europäische Richtlinie.
Aber jetzt nach dem kleinen Ausflug wieder zurück, weil wir auch die NIS-2-Richtlinie hatten, Hörer dieses Podcasts werden wissen, ich habe häufiger Folgen zu diesem Thema jetzt schon gemacht. Aber ein wichtiger Punkt ist ja auch, dass man sagt, ein Unternehmen, ich will jetzt nicht den Fachbegriff sagen, aber soll zum Schutz des Unternehmens vor Cyberangriffen sein Unternehmen prüfen, schauen, welche Bereiche schützenswert sind und eine passgenaue Lösung finden. Findet das statt oder ist das eher so, ich klicke mir was zusammen, kaufe das ein und nach mir die Sinnflut? Also wie siehst du das?
Da fällt es mir jetzt offen gestanden ein bisschen schwer, so ganz pauschal zu antworten. Natürlich kenne ich viele Situationen von auch Verhandlungspartnern, wo es eben um den Einkauf geht von Technik, von Software, Hardware oder der dazugehörigen Beratung und man es sich tatsächlich weitläufig viel zu einfach macht. Ein Beispiel, sei mir nochmal gestattet, nämlich der Ausflug gedanklich zur DSGVO. Vielleicht kennt der ein oder andere das, dass man da auch Vereinbarungen zur IT-Sicherheit schließt, meistens in Form von Anlagen zu den sogenannten Auftragsverarbeitungsvereinbarungen nach Artikel 28 DSGVO. Es werden aber auch Vereinbarungen geschlossen, wenn es um eine gemeinsame Verantwortlichkeit geht, nach Artikel 26 DSGVO. Und diese Vereinbarungen, die IT-Sicherheit betreffen, die sind in aller Regel überhaupt nicht state of the art. Da gibt es häufig nichts Konkretes draus zu lesen. Es gibt keine justiziablen Ansprüche. Sie sind nicht agil. Es gibt kein Schwachstellenmanagement. Es gibt keine Wirksamkeitskontrolle. Und es ist seltenst irgendetwas Handhabbares zum Stand der Technik zum Beispiel geregelt. Insofern, das sehen wir tatsächlich seit Jahren tagtäglich. Bei bestimmten Unternehmen ändert sich das jetzt. Es ändert sich bei öffentlichen Auftraggebern, bei großen Projekten ändert sich es, wo nicht nur die klassischen IT-Sicherheitskonzepte eingefordert werden, sondern zu den Leistungsverträgen inzwischen auch umfängliche Leistungsvereinbarungen auf der Ebene der IT-Sicherheit geschlossen werden. Also quasi IT-Security-Service-Level-Agreements, sowas Ähnliches wie so ein erweitertes SLA, könnte man sagen, im IT-Sicherheitsverfahren Verträge, wo sehr genau festgelegt wird, was der Anbieter einer Leistung eigentlich zu tun hat, wo und in welchem Umfang er Schwachstellen monitoren soll, wie er die bewertet, nach welchen Kriterien die und Scoring-System die Schwachstellen eben zu beäugen sind, wie dann ein Patch-Management-System aussehen muss, in welchen Zyklen, in welchen Fristen dann entsprechend die Schwachstellen behoben werden müssen oder Workarounds zur Verfügung zu stellen sind, wie Bedrohungen erkannt werden, wie Bedrohungen auch abgemildert werden, was überhaupt Bedrohungen sind, dass man entsprechenden Definitionskatalog voranstellt, dass man auch regelt, was passiert, wenn das alles nicht funktioniert, also einen juristischen Hebel auch in der Hand hat. Man kann da mit Malus-Systemen arbeiten, sprich mit Vertragsstrafen oder mit Minderungen. Man kann auch ein Bonussystem dazulegen und besonders gute Leistungen incentivieren. Man regelt, wie man mit IT-Security-Incidents umgeht, der Frage, was macht eigentlich der Verkäufer, der Anbieter oder auch der Hersteller für mich, wenn es denn mal einen konkreten Angriff zum Beispiel gibt, eine Panne gibt, eine Zeit gibt, wo meine Systeme der IT-Sicherheit wegen nicht laufen. Und das regelt man inzwischen sehr konkret. Das bedeutet aber auch, dass die Parteien in der Lage sind und auch willens sind, darüber zu sprechen, das zu definieren, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden zwischen den Leistungen und auch der Gegenleistung, also dem Preis, der dann natürlich auch hier und da ein bisschen steigt, wenn der Anbieter für mehr IT-Sicherheit haften soll. Man dann auch mit Anlagen arbeitet, so wie man das auch aus anderen technischen Verträgen kennt, wo dann genauer definiert wird als früher, was in dem Bereich eigentlich gemacht wird, welche Persona da eine Rolle spielen, mit welchen Qualifikationen. Und dann hat man auch ein klares Verhältnis, was die Zeit, sind ja häufig Dauerschuldverhältnisse, also Verträge, die eine längere Zeit laufen, eigentlich passiert. Zum Beispiel, wenn sich die IT-Sicherheitsgesetze mal wieder ändern, wenn dann noch weitere Anforderungen dazukommen oder vielleicht auch mal sich einfach schlicht etwas anders gestaltet, als wir es jetzt vielleicht Stand heute prognostizieren. Da muss ja der Vertrag in der Lage sein, das auszuhalten und eine Anpassung vorzunehmen, mit denen dann wiederum beide Vertragsparteien dauerhaft leben können. Und das ist die Aufgabe. Das dauert auch ein bisschen, sowas zu verhandeln in etwas jedenfalls komplexeren Fällen, wenn das Projekt etwas größer ist. Und da haben viele Unternehmen schon verstanden, dass sie sich darum kümmern müssen und staunen aber derzeit, dass sie sich in diesem Verhandlungsfeld dann noch ein bisschen mit den Anbietern und andersrum mit den Kunden zurechtruckeln müssen, weil es einfach derzeit zwischen den Stakeholdern am Markt noch meines Erachtens relativ wenig Erfahrung gibt im Verhandeln von IT-Sicherheit. Mhm. Dazu gibt es ja uns, aber man sieht es schon, man beobachtet es übrigens selbst bei den Betreibern kritischer Infrastrukturen, die häufig nicht hunderte von Zulieferern haben, sondern sehr versierte, fachlich eng im Zuschnitt ausgerichtete Spezialanbieter, die sie auch schon lange kennen und mit denen sie vertrauensvoll zusammenarbeiten und dennoch es nicht immer einfach ist, zum Beispiel eine Zusatzvereinbarung zur IT-Sicherheit zu vereinbaren.
Ich glaube, die das jetzt hören, wir denken, oh Gott, das ist ja ganz, ganz viel Arbeit. Aber ich glaube, um zu unserem Titel der Folge zurückzukommen, es ist halt Fleißarbeit. Ich muss das einmal machen, muss das einmal sauber aufsetzen und dann habe ich was, was ich dann zwar regelmäßig prüfe, aber ich habe ein Grundgerüst, auf dem ich aufbauen kann. Und ich glaube, das verkennen viele. Deswegen jetzt auch dann, das passt dann auch die Frage ganz gut. Wenn ich das als IT-Verantwortlicher nicht mache und sage, oh nee, diese Fleißarbeit, das ist mir zu viel Aufwand, bin ich dann im Schadensfall nicht selber schuld?
Also erstmal gehört es natürlich zu den Pflichten einer Geschäftsleitung dazu, sich um das Risikomanagement zu kümmern, also um auch die Gefahren, die dem Unternehmen gegenüberstehen, abwehren zu können, sie überhaupt rechtzeitig zu erkennen und die Aufgaben entsprechend ordnungsgemäß zu verteilen, zu beaufsichtigen, den Profis zu übergeben, das richtige Personal einzustellen, die richtigen Aufträge für ein Outsourcing zu vergeben etc. Es kommt eine Neuigkeit auf die Geschäftsleiterinnen und Geschäftsleiter zu, nämlich wenn wir das neue IT-Sicherheitsgesetz bekommen, das besagte NIS 2 Umzug G, dann werden dort die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und Vorstände gesondert adressiert. Sie müssen sich selbst schulen, müssen sich selbst auf dem Laufenden halten. Sie müssen also quasi etwas mehr als sprechfähig werden. Sie müssen verstehen, um was es da geht, damit sie bessere Entscheidungen treffen und besser dauerhaft für eine gute und verbessernde IT-Sicherheit sorgen können. Sie müssen die IT-Sicherheit überwachen. Und es ist auch in der Tat vorgesehen, dass sie mit ihrem persönlichen Vermögen dann haften, wenn sie sich um diese Pflichten nicht kümmern. Dieses Risiko der persönlichen Haftung ist aber zur Beruhigung vielleicht der Zuhörerinnen und Zuhörer erstens nicht neu, aber eben zweitens auch gut handelbar. Insofern sollte man darauf achten und die Anforderungen auch ernst nehmen, sich damit in der Tat intensiv beschäftigen. Aber in Panik muss deshalb niemand geraten. Und wenn ich auf deinen Punkt zurückkommen darf, mit dem Handwerk, ist das jetzt überhaupt insgesamt zu wuppen und müssen wir jetzt hier irgendwie unruhig werden? Oder wie geht man sowas am besten an? Kann ich nur dazu raten, sehr sauber zu unterscheiden zwischen dem, was man insgesamt in Bezug auf die IT-Sicherheit alles gut und richtig und auch noch besser machen könnte. Das ist womöglich auch ein großer Reigen an Aufgaben, an Maßnahmen und an Themen. Und das mal abzuschichten gegen das, was man in Anführungszeichen nur tun muss, um die gesetzliche Compliance herzustellen, also um sich rechtskonform zu verhalten. Denn wir haben ja zwei unterschiedliche Perspektiven. Eine IT-Sicherheit schaut immer auf das Höchstmaß dessen, was ich da tun kann, um Vorgänge, Funktionen, Abläufe, Know-how und so weiter zu schützen. Da wird es Anforderungen geben aus der Ecke und aus der Sicht der IT-Sicherheit. Wenn es jetzt aber um die Sorge vor den neuen Gesetzen geht, den neuen Verordnungen, den neuen Richtlinien, dann haben wir eine bisschen andere Linie, die wir beachten können, nämlich das, was ich tun muss, um eben gerade kein Verwaltungsverfahren befürchten zu müssen, gerade kein Bußgeld bekommen zu sollen. Denn da wäre es ja immer so, dass die zuständige Aufsichtsbehörde müsste dem Unternehmen vorwerfen, dass es sich da rechtsfehlerhaft um die IT-Sicherheit kümmert. Das ist nicht immer ganz einfach. Und das BSI zum Beispiel wird auch eine Menge zu tun haben. Und da kann man mit einer genauen Analyse dessen, was rechtlich wirklich erforderlich ist, auch vielleicht die ein oder andere Sorge so ein bisschen einhegen.
Aber dann lass mich mal fragen, wir hatten ja jetzt so viele Verordnungen und kommende Gesetze, ob es die KI-Verordnung ist, der Cyber Resilience Act, NIS 2. Was meinst du, ganz persönlich gefragt, kommt das eigentlich alles viel zu spät? Hätte man das vor Jahren schon machen müssen oder vor vielen, vielen Jahren schon? Jetzt bin ich natürlich vorbelastet beruflich, aber...
Ja, also die KI-Verordnung kam viel zu früh und falsch. Die DSGVO kam genau richtig, aber auch nicht ideal. Die klassischen IT-Sicherheitsgesetze kamen 2015 in Deutschland einen Tick zu früh, weil die dazugehörige NIS-Richtlinie etwas später kam und dann auch schon wieder das nationale Gesetz geändert werden musste. Von dem ja, politisch motivierten Vorsprung damals hatte niemand etwas. Aber die IT-Sicherheitsgesetze, also das, über was wir jetzt im Kern heute sprechen, die kommen nicht zu spät. Die brauchen wir jetzt aus meiner Sicht, damit sich in Sachen IT-Sicherheit wirklich sichtbar etwas tut.
Aber nochmal kurz, einfach nur mal zum NIS-Gesetz gefragt oder kommende NIS-Umzug-Gesetz. Hätte man den Bogen weiterspannen sollen? Also ist das nicht von vielen Unternehmen, auch wenn ich mal unterwegs bin, höre ich immer, ja, warum müssen wir, warum macht die Verwaltung nichts, warum sind die nicht betroffen? Und es gibt ja dann auch so Twitterwesen, dass beispielsweise ein kommunaler Energieversorger unter NIS 2 fällt, aber die Verwaltung, also die Stadt, die das betreibt, nicht. Ist das richtig? Hätte man das anders machen sollen? Willst du da was zu sagen?
Ja, ich versuche es mal ein bisschen einzukreisen. Das ist wirklich ein spannendes Feld, ein wichtiges Feld, aber auch eben ein sehr weitläufiges Feld. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz eingeordnet. Die NIS-2-Richtlinie der EU ist von den Mitgliedstaaten umzusetzen, so wie sie es vorsieht. Und die Anforderungen, die umgesetzt werden müssen in Sachen IT-Sicherheit, betreffen die bei uns, wenn man das auf Deutschland quasi matcht, Entschuldigung, bitte rausschneiden. Wenn man das auf Deutschland mappt, betreffen diese Anforderungen die Ebene der Bundesrepublik insgesamt, also die Bund-Ebene und die Ebene der Länder, aber nicht die kommunale Ebene. Das bedeutet, der Bund muss für sich ein IT-Sicherheitsgesetz schaffen. Da ist er gerade dabei, wenn auch zu spät. Die Länder, ich habe es vorhin mal so ein bisschen angedeutet, scheinen noch nicht durchgängig erkannt zu haben, dass sie in der gesetzlichen Pflicht sind, Regelungen zu schaffen. Die Kommunen dürfen mitgeregelt werden, dann entsprechend durch die Länder. Und da passiert in der Tat momentan viel zu wenig, aus, wie ich finde, fadenscheinigen Gründen. Man bringt da ins Feld, es gäbe zu wenig Fachkräfte, es würde an Budget mangeln, an Kenntnissen für die Umsetzung etc. Das ist ja für sich genommen inhaltlich wahrscheinlich alles richtig, aber das darf natürlich kein Grund sein, die Anforderungen nicht für wirklich jede staatliche Ebene parallel zu schaffen. Denn natürlich ist uns allen hier in diesem Podcast besonders auch klar, dass die IT-Sicherheit, die IT-Unsicherheit ja nicht nur an Landesgrenzen keinen Halt macht, sondern auch innerhalb von Deutschland keinen Halt macht. Es ist wirklich schwer zu vermitteln, warum Bund und Länder bis hin zu den Kommunen da nicht an einem Strang ziehen und es nicht schaffen, ein einheitliches Level zu vereinbaren. Und es wäre ja so einfach gegangen. Man hätte ja zum Beispiel auf Länderebene sich zusammensetzen können und sagen können, wir bauen jetzt mal ein Template für ein IT-Sicherheitsgesetz, sprechen uns dazu mit dem BSI und dem Bund an. Man kann sich ja auch beraten lassen, das ist nicht verboten. Stimmt sich inhaltlich sinnvoll ab. Und natürlich gehen dann die Gesetzesentwürfe, man kann das vielleicht auch noch ein bisschen an spezifische Anforderungen anpassen, in die Landesparlamente und hat dann aber im Ergebnis womöglich 16 plus 1 relativ ähnliche, jedenfalls im Kern vergleichbare Gesetze für eine Harmonisierung innerhalb von Deutschland. Die Chance hätte es gegeben, sie ist verspielt worden. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwann einen neuen Anlauf. Er ist jedenfalls derzeit nicht erkennbar.
Aber wie man hört, es kommen viele Herausforderungen, Anforderungen oder wie man es nennen möchte, auf Unternehmen zu. Lass mich jetzt noch eine letzte Frage stellen. Wir sprechen schon fast eine halbe Stunde. Und was ist denn deine Empfehlung jetzt, wenn ich das jetzt höre und sage, oh, ich muss mir das nochmal anschauen. Also ich hoffe, die meisten, die es hören, haben es sich schon angeschaut, aber der jetzt sagt, oh, ich muss jetzt aber mal handeln, ich kann das jetzt nicht auf die lange Bank schieben, auch gerade mit der NIS-2-Gesetzgebung, die kommen wird. Kann ich den Stand der Technik einhalten?
Also vielleicht führst du mich gleich nochmal zum Stand der Technik zurück. Ich versuche mal den ersten Teil der Frage mal aufzugreifen, was jetzt eigentlich ein konkreter Vorgehenstipp sein kann. Die Frage ist, erst natürlich stehe ich auf der Einkäufer- oder auf der Verkäuferseite. Wenn ich einkaufe, IT-Sicherheit einkaufe, wäre mein Tipp, mal genau bei dem Anbieter nachzufragen, was er eigentlich gedenkt für mich in Zukunft zu tun. Also was sind denn konkret die Leistungen? Und sich die auch mal genauer anzuschauen, was steht hinter sozusagen den eher so Marketing ausgerichteten Texten? Die darf es ja auch geben, die darf es in Broschüren geben, die darf es in PDFs und in Slide Decks geben, die darf es auf einer Website geben, aber dass man sich mal die Leistungsbeschreibung auch technisch anschaut und vielleicht auch mal prüfen lässt von seinen eigenen IT-Lern oder sich da auch dazu entsprechend externe Hilfe holt. Dann auf der Anbieterseite wäre mein Vorschlag, ganz konkret mal spiegelbildlich zu schauen, was ist denn eigentlich das, was ich dem Kunden, dem Käufer, dem Interessenten anbieten kann, um ihm zu helfen, um ihm besser aufs Pferd zu helfen für dessen und seine Compliance, damit er eben nicht nur eine technische Leistung einkauft, sondern besser versteht, was es für ihn auch für rechtliche Erfüllungswirkungen, in Anführungszeichen, eigentlich haben kann. Denn nicht jeder, der IT-Sicherheit oder IT einkauft, wird demnächst zum IT-Sicherheitsprofi. Und das muss er eben auch nicht werden, sondern sollte selbstverständlich werden. Aber es muss natürlich nachprüfbar sein. Zweitens, auf der Ebene der konkreten gesetzlichen Anforderungen würde ich vorschlagen, sich so ein bisschen wie so ein IT-Legal-Monitoring mal überhaupt ein Bild zu verschaffen. Ein Bild über den Ist-Zustand und über das, was demnächst kommt und womöglich mal vielleicht in einem 2-3-stündigen Workshop, je nach Aufwand und Komplexität kann es auch mal länger dauern, ein Lagebild zu machen und dann zu priorisieren und vielleicht auch ein bisschen zu triagieren. Man wird nicht immer alle Aufgaben gleichzeitig umsetzen können, aber man kann nach Haftung, nach Risiko, auch übrigens nach Sichtbarkeit der Maßnahmen, die ich da umsetze, gehen. Man kann nach Kundenverhältnis und Kundenrelevanz vorgehen und die Dinge, die dann auch zu tun sind, aber vielleicht eher im Hintergrund auch stattfinden, kann ich dann vielleicht nochmal auf Platz 2 oder 3 verschieben, sodass ich ein Lagebild dazu habe, was es eben jetzt zu tun gilt und was demnächst auf mich zukommt. Und wenn ich dieses Lagebild erarbeite oder mir erklären lasse und mich da so ein bisschen drauf einlasse, dann verstehe ich auch, warum das nur interdisziplinär umzusetzen geht. Und dann beziehe ich eben einen dauerhaft jemand aus der IT-Abteilung, vielleicht noch ein CISO, einen IT-Sicherheitsbeauftragten, Datenschutzbeauftragten, den Anwalt, der aus der Geschäftsführung dafür zuständig ist, und schaffe vielleicht so 2-3 Steuerungskreise, je nach Unternehmensgröße, je nach Kritikalität der Leistung und Komplexität und Budget natürlich und Zeitplan und Marktlaunch, der für irgendein Produkt jetzt ansteht etc. und kann danach einen konkreten Umsetzungsplan machen. Schwierig wird es immer, wenn es nur anlassbezogen, kundenbezogen getrieben wird. Ne? Das kennt, glaube ich, jeder. Wir haben da einen Kunden und der will jetzt da eine konkrete Anforderung haben. Macht doch mal schnell dafür ein bisschen Papier, damit wir da schneller in die Signing-Phase kommen. Das geht an diversen Stellen, kann auch Übergangslösungen zum Beispiel bauen, aber die Themen sind hier so komplex und so wichtig und so relevant für beide Vertragspartner, dass man sich dem vielleicht mit dem notwendigen Augenmaß schon zuwenden sollte und dazu vielleicht so ein bisschen stufenartig da sich annähern kann.
Du sagtest gerade, ich soll nochmal den Stand der Technik erwähnen, damit er auch noch dazu kommt. Nein, und dann habe ich den Stand der Technik eingehalten. Ja, nein, vielleicht.
Der Stand der Technik ist inzwischen gut zu fassen. Vor ein paar Jahren musste ich mir noch öfter anhören, na, das sei doch so agil, da könnte man ja gar nichts zu vereinbaren und es sei insbesondere völlig unklar, was der Stand der Technik überhaupt sei. Da sind wir inzwischen deutlich weiter. Wir haben gut funktionierende Definitionen. Wir haben zum Beispiel mit der Handreichung zum Stand der Technik vom Teletrust ein gutes Arbeitsmittel, was in dem Bereich unangefochten ist. Wir haben die Möglichkeit, in guten Verträgen das auch vertraglich so zu fassen, dass es funktioniert und dass ich auf Dauer sicher gehen kann, dass ich einen Anspruch habe auf Leistungen, die dem Stand der Technik entsprechen oder selber guten Grund habe, vielleicht darauf erst später zu investieren, darauf später erst zurückzukommen, quasi planmäßig den Stand der Technik unterschreiten kann. Aber ich muss mich damit beschäftigen, ich muss den Anbieter auch fragen, was er da eigentlich für mich tun kann und bitte zukünftig nicht mehr Sätze verwende wie alle Leistungen haben dem Stand der Technik zu entsprechen oder müssen dem Stand der Technik entsprechen. Das ist genauso wenig sinnvoll, wie es ganz wegzulassen oder einfach nur den Gesetzestext abzuschreiben. Das lese ich öfter mal in Verträgen. Da steht dann, der Anbieter hat den Stand der Technik zu berücksichtigen, Punkt. Und das ist gut gemeint, hilft für das Leistungsverhältnis später relativ wenig. Also ja, auch der Stand der Technik ist eine Querschnittsmaterie quasi zwischen den IT-Lern, zwischen den Technikern und Ingenieuren auf der einen Seite und den Juristen auf der anderen Seite. Und wenn man das so packt von beiden Seiten aus, dann kann man dafür sorgen, dass man da, würde ich behaupten, seitens der Aufsichtsbehörden nahezu unangreifbar wird.
Ein perfektes Schlusswort. In diesem Sinne, wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich nochmal vielmals bei Carsten Bartels.
Ich danke dir, lieber Christian.
Vielen Dank, Carsten.
Das war We Talk Security, der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.